Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Alex und Sef über den Rollenspielverein Einfach Leiwand. Und los geht's.
Dann bin ich in der glücklichen Lage, heute auf der FantasyCon in Wien ein Interview machen zu dürfen, nämlich mit
dem Verein Einmal Leiwand.
Bestehend aus?
Bestehend aus unserem Obmann, dem Sef.
Dem Sef, hallo, das bin ich.
Und meines Zeichens Schriftführer, ich bin der Alex. Mhm. Und ja, wir haben gemeinsam mit noch der Caro.
Genau, das ist quasi meine Frau. Mhm.
Und meine Schwester.
Also alles ein Familienbetrieb, mehr oder weniger, also zumindest ursprünglich.
Genau, ja, also Freundeskreis und Familie irgendwie. Wir sind natürlich einfach althergebracht eine Rollenspielgruppe gewesen, also eine Community in Wirklichkeit. Ja. Und haben dann irgendwann den Schritt gemacht, uns als Verein zu gründen.
Ja, was mehr oder weniger passiert ist, wir waren am Mittelalterfest in Heimburg und ich habe einfach so träumerisch frei heraus gesagt, eigentlich wäre es doch urleibend, wenn einmal auf einem Mittelalterfest ein bisschen Rollenspiel wäre, wenn das irgendwie wirklich wer spielen würde, ein bisschen auch so mit Modellen und Gelände zum Herzeigen, weil es ist eigentlich fast gar nicht mehr vertreten. Mhm. Die Caro ist dann eben so, dass sie am nächsten Tag den Torxes von Torxes und Pixel anruft und sagt, hey, wir würden gerne mal auf einem Mittelalterfest Rollenspiel. Und dann waren wir gestellt. In Wiener Neudorf war dann so ein bisschen der Startschuss für unseren Verein, wo wir mit einem selbstgebauten Zelt mit Deko und Gelände und Miniaturen alles aufgetischt haben, um den Leuten dort Dungeons & Dragons zu zeigen. Weil das auch gerade ja recht erfolgreich und recht bekannt wieder in aller Munde ist. Und das hat gut funktioniert.
Ich habe jetzt mehrere Fragen dazu. Erstens, warum Heimburg?
Weil wir eigentlich privat immer schon auf dem Mittelalterfest in Heimburg waren, was schön ist. Wir haben auch ein paar Bekannte in Heimburg. Also drum, ich war als Kind bei einem Freund dort immer schon wieder im Sommer und es ist ein netter Ort, vor allem die Innenstadt. Das Mittelalterfest ist super schön in der Altstadt. Und wir waren eigentlich jedes Jahr privat dort.
Da gibt's ja zu Pfingsten ja Veranstaltungen. Ist das gekoppelt mit dem Mittelalterfest oder ist das losgelöst?
Genau, zu Pfingsten immer rum ist das Mittelalterfest, ja.
Weil es gibt ja, also Bekannter von mir macht ja Kampf in Vollrüstung mit Schwert und so weiter und die sind nämlich zu Pfingsten dort.
Genau, die haben wir sicher auch schon mal gesehen, ja.
Das wird, also die werden dort wahrscheinlich auch sein, weil die habe ich auch schon mal gesehen. Weil das, wo wir in Wirklichkeit dann das erste Mal selber waren, war ja nicht Heimburg, sondern Neudorf.
Wiener Neudorf, genau das.
Das ist ja wesentlich näher bei Wien. Wir waren dann im Jahr drauf, waren wir dann in Heimburg auch, ja. Aber es war einfach irgendwie so spontan, dass die gesagt haben, so ja, könnt ihr einen Standplatz haben. Und wir gesagt haben, ja okay, wenn das die Möglichkeit besteht, dann nehmen wir das jetzt. Ja. Und dann standen wir auf einmal vor der Frage, was machen wir dann dort aber eigentlich? Und die Antwort lautet dann bei uns halt, wie so oft, irgendwie so einfach alles.
Ja.
Ja, wir machen einfach. Weil wir haben eben so ausgedehnte Rollenspielerfahrung. Wir haben auch lange so Warhammer und Tabletop gespielt, das heißt, wir sind mit Geländebau und Miniaturenbemalung auch in unseren Rollenspielen, also wo du 3.5 gemastert hast zum Beispiel, ja. Da haben wir ja dann immer schon mit bemalten Modelle und auch mit Gelände und so halt gespielt, weil es schöner ist. Mhm. Und ich komme auch vom Theater, vom Bühnenbau und Requisiten, das heißt auch ein Zelt für den Stand, also jetzt zu bauen, war jetzt machbar einfach.
Also der Alex als Bühnenbauer, die Caro eben als Kostümbildnerin, da ist schnell einmal aus Holz irgendwie ein Stand zusammengezimmert worden, dann wird so ein Tierchen zusammengeschnitten und dann zählt es.
Okay, was bist du dann für Beruf?
Ja, ich habe schon vieles gemacht, also Renaissance-Mensch sagt man dazu, ich sage da auch gern Hobo oder Powerdrifter oder so sind so Bezeichnungen. Ich habe schon viel gemacht, ich war in der Eventtechnik tätig lange, ich war Game Designer, ich war Musiker, ich...
Ja, also wirklich alles.
Also quer durch die Bank alles.
Das schließt es wirklich ab. Und wann hat sich der Verein jetzt tatsächlich gegründet, also datumstechnisch?
Der Rollenspielverein, also wirklich mit dem, dass wir da auch einen Discord-Server haben und weitere außer unseren Privatgruppen da jetzt angefangen werden und wir über das hinausgehen, wann war denn das? 2022?
22 muss das gewesen
muss sein. Das gewesen sein.
Anlässlich von Neudorf haben wir dann halt das genau. einfach offiziell gemacht in dem Sinne.
Den Verein Einmal Leiwand gibt es an sich schon ein bisschen länger. Das ist ja auch ein, zumindest offiziell, ein Rollenspiel- und Theaterverein. Die Theatergeschichte wurde dann durch Corona ein bisschen je mal beendet und dann haben wir währenddessen angefangen, Gott, was machen wir jetzt? Wir können uns nicht wirklich treffen zum Spielen. Viele von uns haben Angehörige, die vulnerabel waren. Mhm. Dann haben wir gesagt, gut, probieren wir mal online zum Spielen. Waren ein bisschen skeptisch alle, weil wir haben früher schon mal ein online probiert, online D&D zum Spielen. Hat nicht so gut funktioniert, aber jetzt mit der 5. Edition haben wir es nochmal probiert und Tabletop Simulator und allen Stückeln spielen. Und das haben wir dann tatsächlich alle 2 Wochen regelmäßig, anfangs während der Pandemie und dann darüber hinaus gespielt. Und aus dem ist dann auch ein bisschen eben die Möglichkeit entwachsen, sich da auf einem Mittelalterfest hinzustellen und einfach zu sagen, ja, was auch immer für Leute kommen, die sollen kommen und gehen und sich dazusetzen und oder auch nicht und wir werden die schon irgendwie anmastern. Ich glaube, am Finale waren dann 11 Leute am Tisch, der Alex und ich haben gemeinsam irgendwie im kompletten Wahnsinn gemastert und die Klinke in die Hand geben. Teilweise kann aber auch mal einer jetzt kurz sich ein Semmel holen und ein bisschen aufs Klo gehen und inzwischen übernimmt der andere den Tisch und das passt schon. Ja.
Da muss man vielleicht jetzt das Konzept von Co-Mastern irgendwie erklären. Ja, ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Ja. Mhm. Also ich habe schon auch gesehen, dass Leute das machen, aber ich höre es nicht sehr oft. Ja. Mhm. Dass man hat ja dann, wenn du es jetzt als einzelner Master überlegst, auf einem Mittelalterfest in der prallen Sonne, da jetzt in der Öffentlichkeit eine auch nur jetzt kurze D&D-Kampagne oder sowas zu mastern oder ein Abenteuer, das hat ja eine gewisse Hemmschwelle, auch wie wenn du auf einer Con halt ein Spiel masterst, ne? Und dann hast du so wildfremde Leute, das Angebot, sie können sich dazusetzen und einsteigen und aussteigen und wir wollten das alles sehr offen und zugänglich gestalten. Und wir haben das früher auch schon experimentiert, mit heißt, dass man einen Hauptmaster und einen Co-Master halt hat. Und ich muss sagen, also das wirkt Wunder. Ja, ich würde das jedem empfehlen, einmal zu probieren. Das ist super. Es hilft auch total, neue Leute ins Game Mastern einzuführen. Ja, und ein bisschen diese Hemmungen zu nehmen. Das Hobby leidet ja unter einem, ich mag sagen, einer galoppierenden Game Master-Knappheit. Ja.
Das war aber vor 30 Jahren nicht recht viel anders.
Nein, das ist leider endemisch. Ja. Aber ich muss eben sagen, ich habe zum Beispiel co-gemastert für den Safe auf diesem Mittelalterfest und dann auch noch auf einem zweiten drauf folgenden und habe dann selber mir zum Beispiel aus unserem Verein den Marc für eine Kampagne und den Kunst für eine andere als Co-Master für mich unter meine Fittiche genommen. Das sind beides Leute, die vorher noch nie oder wenig gegamemastert haben, die jetzt heute beide da drüben sitzen auf der Con und ihre eigenen Runden machen. Genau. Ja, also ganz allein.
Das. Wie macht es das dann technisch? Macht es da irgendwo eine Trennung? Wer wann wie drankommt oder wer was wie durchführt? Oder springt der ein, wann der andere nicht mehr kann, so wie ein Inspizient oder so?
Also teilweise haben wir so ganze Segmente, die auch je nachdem, wir haben auch ein bisschen unterschiedliche Masterstile, eher zu dem einen oder zu dem anderen passen. Aber jetzt zum Beispiel beim Kampf war es jetzt zum Beispiel auf den Mittelalterfesten oft so, dass ich den Kampf mehr oder weniger master, die Aktionen von den Spielern beschreibe und ein bisschen ausform, vor allem jetzt bei den unerfahreneren Spielern, denen halt ein bisschen ein Spotlight geben und die Gegner kontrollieren und so weiter. Und als Co-Master kann man man bringt dem Master die Miniaturen, man hat die ganzen Statblocks in der Hand, schaut Sachen nach, wenn ein Spieler eine Frage hat, wenn irgendeine Regelfrage oder sowas ist, kann das alles der Co-Master übernehmen. Aber zum Beispiel auch, wenn man jetzt 2 NPCs gleichzeitig hat, was jeder, der schon mal gemastert hat, weiß, dass das eine gewisse Schwierigkeit mit sich bringt. Wenn man das zu zweit macht, kann man wirklich ein Zwiegespräch einfach draus machen und sagt, gut, du übernimmst den NPC, super, ja. Ich übernehme den NPC und wir reden einfach miteinander, als wären wir 2 Spieler mehr oder weniger.
Und bei welcher Gruppengröße macht's das?
Ja.
Also bei uns in Castle Bestial haben wir 6 Spieler und beim Rookie Rumble, also bei unseren Einsteigerrunden, die ich mit dem Marc mache, da haben wir zwischen 3 und 7 Spielern gehabt.
Im Podcast sind es 8 Spieler und auf den Mittelalterfesten eben das höchste, was wir gehabt haben, zu zweit waren, glaube ich, 11 oder 12.
Ja. Da waren wir zu zweit. Beim Podcast, da bist du Org, da bist du ja ein einzelner Master und hast halt 8 Spieler. Ja. Also das ist, könnte man sagen, das ist ein Extrem in dem Sinne.
Muss man wollen, ja.
Da sehe ich mich halt. Ich bin, wenn ich als einzelner Master bin, ich eher ein Fan von den kleineren Gruppen. Also bin ich eher bei 3 bis 5 oder so, bin ich ausgelastet. Da sehe ich mich, ja. Aber mit einem Co-Master, da geht viel.
Ja. Ich denke mir, also je nach Gruppengröße liegt es aber auch ein bisschen am System, was man unterstützen kann, was nicht, weil ich habe selber schon DSA 4.1 mit 7 Spielern gehabt, teilweise sogar 8, und bei so Fun-Systemen wie Kobold My Babies oder ähnliches oder Landog, das schaust mit 15 ab.
Ja, 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 das auf jeden Fall. Ja.
Das ist die Tiefe ganz andere.
Ja, das macht D&D seit einiger Zeit möglich. Also ich sage mal, unter 3.5 hätte ich mir es auch nicht angetan, 8 Leute anzumastern. Puh, ja.
Ich meine, du hattest damals aus dem Rechner nicht mehr raus. Du hattest damals aber auch 5 bis 7 Player schon, also zu manchen Zeiten zumindest. Ja, also
schon, aber es waren meistens 5 und manchmal waren ein paar auch noch dabei. Aber es waren nicht jede Session 8 Leute.
Aber damals hättest du deinen Co-Master gut vertragen können.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Die früheren D&D-Editionen waren sehr kopflastig.
Wenn man D&D mal weglässt, welche Systeme habt ihr bis jetzt geleitet oder habt ihr Erfahrungen drinnen, beziehungsweise sagt ihr, okay, das sind so die Heartbreaker, die Systeme, die man immer spielen kann?
Also der Klassiker bei uns, könnte man sagen, ist eigentlich World of Darkness.
World of Darkness, ja.
Alte Schule, Vampire, Werewolf Mage. An einem Punkt hatten wir sogar von unserer Kernpartie aus 4 Leuten damals, ja, waren es ja 3 von uns Game Master, ja. Und wir hatten dann einen Punkt, wo einer eine Vampire-Campaign, einer eine Mage-Campaign, das Safe nämlich, und ich eine Werewolf-Campaign parallel zueinander gemastert haben und wir dann schon gestritten haben, teilweise um die Wochenenden, wann kann welches Game weitergehen.
Wer darf mastern?
Wer darf mastern, genau. Ja. Und das ist... es ist ein super System, ja, weil es ist das Dice Pool, die W10 halt, ja, und aber es ist sehr zugänglich und sehr, sehr erzählerisch. Es kommt dir nicht in den Weg. Von dem her ist es eigentlich für uns sehr angenehm gewesen, um auch unsere, wir sind ja heutzutage sehr narrativ orientiert.
Ja.
Wir nehmen uns viele Anleihen aus Serial Drama und anderen halt Erzählformen, auch vom Theater grundsätzlich zum Beispiel und so. Und da waren diese White-Wolf-Systeme einfach ein super Sprungbrett auch, um solche Sachen einzubauen. Ja. Da kann man viel mehr als in dem starreren jetzt von so einem D&D oder Pathfinder.
Ja, es haben einfach besser auch zu unserem Stil gepasst, wirklich da Charaktere auszuformen, wo es nicht nur so darum geht, was kann dein Charakter, wie stark ist der, was kann der zaubern, sondern wirklich auch ein bisschen in die Figur reingeht, was ist das für ein Mensch im weitesten Sinne, was gibt's da für eine Vorgeschichte, was bewegt den, und ja, da ist World of Darkness, ist vielleicht am Anfang stehen da relativ viele Worte auf dem Zettel, aber wenn man sich einmal auskennt, ist es recht gut zum Lesen, auch mit den Punkten und eben, it stays out of the way, kannst du einfach mastern, du kannst interpretieren und musst dich dauernd viel immer dumm rechnen oder Regeln nachschauen, ja, oder sonst irgendwas. Was für mich dann noch dazu kommt, vor allem von der Welt her, bin ich mit der Entwicklung des Systems nicht so ganz einverstanden, ist DSA, aber ich liebe die DSA-Welt, ich kehre immer wieder gern darin zurück, oft auch Rules Light, wo man vielleicht nicht so oft würfelt. Aber die Welt selbst, es war mein erstes System. Irgendwann mit 12 oder sowas aus der Schulbibliothek ausgeborgt und meine Eltern angemastert. Das war so meine erste Rollenspielerfahrung und ich kehre einfach immer wieder in die Welt zurück von DSA, wenn auch nicht unbedingt immer zu den Regeln.
Ja, Fantasy One-Shot, wenn ihr macht, dann mit DSA 1 Regeln aus dem Kopf, weil man braucht nicht recht viel, auswendig wissen, wer das System so leid ist.
Es gibt so Systeme, die hat man einfach verinnerlicht. Ja. Da kann man einfach machen. Ja.
Und bei dir kommt noch das Ganze in die Zeug und die Powered by the Apocalypse und Cult halt dazu. Ne?
Genau, ja. Also es war dann eben so in den 90ern und frühen Nullerjahren haben wir eben viel World of Darkness gespielt und auch im D&D. Mhm. Aber natürlich haben wir auch unser eigenes Spiel entwickelt mit unserer eigenen Welt und alles. Ja. Wer macht das nicht? Ja. Und auch einiges dabei gelernt. Und dann kam diese ganze Indie-Revolution. Ja. Ich bin dann drauf gekommen, dass es die Forge-Webseite gibt, ja, wo diese ganzen Urorgen-Leute die GNS-Theorie entwickeln und Indie Self-Publishing, diese wilden Orgen-Rollenspiele halt rausbringen. Und dann bin ich unserer Gruppe dann ein paar Jahre lang ein bisschen auf die Nerven gegangen mit jemandem so, ich habe ein neues Indie-Role-Playing-Game, es ist Urorg, wir müssen es spielen. Und dann haben wir, um jetzt ein paar Names zu droppen, gespielt so Sachen wie City of Birds und My Life with Master und haben uns Primetime Adventures angeschaut zum Beispiel. Und da also einiges in die Richtung herum experimentiert. Da waren auch einige Augenöffner dabei. Wirklich verliebt habe ich mich dann um 2010 herum in das Apocalypse World System. Also das war, das habe ich gelesen und war die ganze Zeit natürlich, was für ein wahnsinniger Irrer schreibt dieses Zeug. Und die andere Hälfte meines Gehirns war, oh ja, er hat es verstanden, endlich jemand, der es verstanden hat. Und jetzt seitdem, also ich habe, glaube ich, sicher 3 oder 4 Apocalypse World Hacks geschrieben selber, ja, und habe auch mitgeschrieben bei der Neuauflage von Kult, falls man das kennt. Das ist ein klassisches Horror-Rollenspiel aus den 90er Jahren, das jetzt auch von Schweden wieder unter Apocalypse basierten Regeln neu rausgebracht worden ist. Extrem geiles Spiel, kann ich wirklich empfehlen. Also wenn man auf Call und auf Cthulhu und so Little Fears und diese Sachen halt, also steht Horror in die Richtung Kult, ist einen Blick wert.
Man kann vor allem sehr viel damit machen, einfach auch mit dem Setting und mit dem Regelwerk. Es ist
sehr flexibel. Ja.
Von quasi kleinen Horror-Szenarien bis hin zu quasi längeren Kampagnen in mehreren Realitäten ist da viel möglich.
Ja, der Background ist nämlich auch sehr reichhaltig. Es hat ja diese gnostische Unterlage quasi irgendwie vom Setting. Und man kann aber eben, wie du sagst, man kann auch einfach irgendeinen handelsüblichen Horrorfilm hernehmen, der einfach in einem Apartmentblock, vielleicht in einer einzelnen Wohnung spielt und einfach das über 1 bis 3 Sessions halt ausrollen. Ja.
Ja, spannend. Also das... Die Fate-Ära hast du dann gar nicht so mitgemacht?
Fate habe ich nie so richtig connected. Also ich habe es natürlich mitgekriegt. Ich habe es auch sicher ein paar Mal gelesen. Also verschiedene Versionen immer so reingelesen. Hat bei mir nie so wirklich geklickt. Also da, ich war schon mit Apocalypse verheiratet.
Mhm. Ja. Das ist nämlich interessant, weil der Grundtenor ist oft so, Fate ist nicht spannend und interessant, weil es sehr viele Freiheiten gibt. Und PBTA gibt halt sehr viel Freiheiten, ohne dass zu viel Freiheiten möglich lässt. Und das schränkt die Leute wieder ein und dementsprechend empowert sie so wieder auf der anderen Seite. Mhm. Ja. Und motiviert sie das, was machen.
Ja.
Da fällt sie uns oft überfordert mit, wie soll ich das jetzt formulieren, dass der Wert so oder so ist zum Beispiel.
Eine gewisse Einschränkung, eine gewisse Anleitung ist gerade für anfangende Spieler sehr wichtig, weil oft quasi so komplexe Systeme wie jetzt, also Wild of Darkness oder Pathfinder oder sowas erschlagt die Leute oft einfach mit den ganzen Optionen, die du hast. Das sind 17 Skills und quasi musst du da jetzt aus 300 Feeds irgendwas aussuchen. Und da sind, finde ich, die Powered by the Apocalypse Systeme zum Beispiel oder eben auch die Mutant Year Zero sehr dankbar, dass es dir einfach am Anfang ein paar Sachen in die Hand gibt. Du hast relativ viele Freiheit, aber es schlenkt dich oft in ein gewisses Genre oder in eine gewisse Art zu denken und das ist gerade für so kleinere Spiele ganz gut.
Ich habe vorher was gesehen am Stand und das war, glaube ich, auch, wie wir uns erst einmal gesehen haben, auf der Comic-Con in Wien. Ihr habt auf der einen Seite eine sehr große Sammlung an sehr alten Publikationen wie für DSA, wo ich gefühlt auch jede kennt habe, die dort liegt. Ich habe seit der 1er-Version gespielt, ja. Und auf der anderen Seite, ist es so, ihr habt eine Midgard-Ausgabe dort stehen, die ich damals in der Schulbibliothek gehabt habe. Und das war so mein erstes Treffen auf Midgard, genau in der Version. Mhm. Und Mörs genauso.
Ja.
Das sind so ein bisschen die Schätze aus der Vereinsbibliothek.
Die Ende 80er, Anfang 90er, ja. Waren schon eine sehr spannende Zeit und mit einem sehr großen Umbruch behaftet. Gehen wir nochmal zurück auf euren Verein. Ihr seid jetzt örtlich gesehen, wo genau verankert, also wo kann man euch antreffen, unabhängig von Sachen wie FantasyCon oder halt auch in Hamburg?
Wir sind grundsätzlich in Wien im 22. Bezirk. Mhm. Unser Vereinslokal ist momentan auch noch bekannt als unsere Wohnung.
Ist oft so.
Das Haus halt.
Das Haus halt, also jetzt freigeschalten. Also es hat sich schon ein bisschen um die Wohnung herum erweitert, mit jetzt einem ausgebauten Balkon, der jetzt noch dazu existiert und halt am Garten, in dem man im Sommer vor allem halt auch viel spielen kann. Aber grundsätzlich das wirkliche Zuhause des Vereins ist eigentlich der Discord-Server. Mhm. Also wir sind auch mit dem Fokus auf online, eben weil wir kein eigenes Vereinslokal haben und sagen können, jeden Mittwoch ist das, jeden Freitag ist das. Mhm. Schauen wir, dass wir die Leute eher zusammenbringen, Gruppen finden, Gruppen eben, also eine Spielerbörse haben wir mehr oder weniger. Mhm. Und wir sind ja eben nicht nur ein Rollenspielverein, also es heißt jetzt offiziell noch Theater, aber wir sind ein Verein für Rollenspiel und Kunst und so und Zeug. Und alles. Für alles Mögliche, also auch viele Projekte, die sich da auf diesem Discord-Server eben ansammeln von verrückten Leuten, die wir einsammeln, glücklicherweise, und Gleichgesinnten. Also ja, wir versuchen eben vor allem online präsent zu sein. Und damit kann man jetzt, auch wenn man jetzt nicht aus Wien ist, kann man trotzdem auf den Discord-Server kommen. Also wir haben ein paar Leute, die kommen aus Graz, wir haben ein paar Leute halt aus der Umgebung von Wien, also so Baden, Wagram, Gegend. Ich glaube, wir hatten auch schon Linzer am Server und in Salzburg und so. Und ja, ist natürlich dann schwieriger für die eine Gruppe zu finden, wenn da jetzt nur zwei Leute aus Salzburg sind. Aber in den GM-Corner irgendwelche Fragen stellen, was das Mastern betrifft, oder seine Artwork herzeigen, seine Miniaturen herzeigen, ist ja quasi egal, wo man ist. Also.
Wie viel habt ihr Mitglieder jetzt in Summe? Daumen mit Pi?
Am Server sind 150 Leute jetzt, wobei natürlich nicht jeder von den 150 auch wirklich da ist. Also keine Ahnung, wie viele davon in Wirklichkeit halt von Skynet geschickt wurden schon. Aber ich würde einmal sagen, so 50 Leute sind auf jeden Fall, die partizipieren in der einen oder anderen Weise.
Schon ungefähr, ja.
Wer jetzt wirklich Vereinsmitglied ist, habe ich eigentlich keine Ahnung. Das müssen wir die Caro fragen.
Wenn man jetzt von jetzt aus, von der FantasyCon vom 14. April aus in die Zukunft schaut, in die nächste, dann haben wir jetzt Hamburg, wie du vorher gesagt hast. Wo ihr sein werdet?
Hamburg sind wir das Jahr nicht.
Sind wir dieses Jahr nicht, aber da Neudorf sind wir dann wieder.
Okay.
In Neudorf sind wir wieder, auf dem Spielerfestzimmer und auf der Comic-Con sind wir gestellt. Mhm. In Neudorf haben wir eine Klausur, Hamburg haben wir eine Klausur in derselben Zeit, wo wir uns zurückziehen in ein Haus in der Steiermark und dort den Podcast weiterspielen.
Ja, cool.
Also ja, Hamburg geht sich dieses Jahr nicht aus, im nächsten Jahr schauen wir wieder, aber ja.
Wann ist das Spielefest ungefähr?
Ja, nächstes Monat, oder?
Ja, im Mai irgendwann.
Das hast du mich schnell gefragt, aber ich glaube im Mai, ja. Ich glaube im Mai. Datum-Sachen sind dann, also Termine sind dann auch wieder eher die Caro.
Ja. Caro ist unser
aber man kann das, also als Zuhörer kann man bestimmt leicht googeln, ja. Eine Sache, die wir auch noch haben im Sommer, dass wir das, den Pandemonium-Tag halt, machen wollen bei uns im Garten halt, so das Wetter es zulässt, sonst werden wir es indoor verlegen.
6., 7. oder 7., 8. oder irgendwas, was halt am Wochenende ist von diesem halt,
Termine. Ich glaube im Juli, Anfang Juli, ja.
Anfang Juli, ja. Irgendwie sowas. Genau, machen wir das, was wir auf den Mittelalterfesten angefangen haben. Diese Kampagne, die einmal im Jahr weitergespielt wird mit allem an Gelände und Miniaturen, was wir zur Verfügung haben, wird dann weitergeführt.
Stimmt, das kann man eigentlich im Prinzip nämlich auch ein bisschen ausholend erklären, weil das ist die Pandemonium-Kampagne, ja. Und also D&D-Kenner werden wissen, das Pandemonium ist eine der Sphären, die es halt gibt. Ja. Aber es ist auch ein bisschen der Name von der, wir sind halt der Verein Einmal Leibernd, ja, und unsere Unterabteilung für Rollenspiel läuft im Prinzip zum großen Teil auch unter dem Pandemonium-Label. Ja, weil das war eben diese erste Kampagne, mit der wir da uns in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Es ist auch die Kampagne, die wir zum Beispiel bei unseren Einsteigerrunden verwenden, weil es eine super, wir haben da also über 3 Sessions quasi, kannst du von null auf kompetenter D&D-Spieler aufleveln im Prinzip, ja, mit dem Charakter levelt auch der Spieler mit, wo man so stückelweise eben erklären müsste, Attribute, Skills, wie funktioniert ein Kampf, wie funktioniert Social Interactions und so. Und diese Kampagne wird eben jedes Mittelalterfest ein bisschen weitergespielt und eben dieses Jahr, weil wir Heimburg auslassen, unter anderem war mit ein Grund, dann haben wir gesagt, dass wir es einfach bei uns dann im Sommer weiter treiben wollen.
Müssen wir nämlich auch nicht das ganze Gelände nach Hamburg tragen, sondern nur im Garten außer, was angenehm ist.
Ich gehe schon davon aus, dass es von Wien nach Hamburg nicht zu Fuß gehen wird, oder?
Nein, das. Aber man muss sich dann schon immer am Bus ausborgen, weil unser Stand halt nicht ins Auto passt.
Ja.
Das ist dann immer eine Geschichte. Also
wird sich dieses Jahr nicht tragen. Dann
machen wir es diesmal im Garten. Ja. Aber da geht sich auch einiges aus.
Gibt es sonst noch irgendwas, was wir erwähnen sollten?
Grundsätzlich, was natürlich immer praktisch ist, wenn das ein bisschen Reichweite kriegt, ist der Podcast, den wir machen.
Dann erzähl was drüber.
Erzähl was drüber. Wir haben ja auch ein paar Wurzeln im Theater. Eben, wie gesagt, Alex war Bühnenbildner lange Zeit, die Caro Kostümbildnerin und hat dann im Büro gearbeitet. Ein paar von unserer Gruppe sind Schauspieler oder anderes Theatervolk. Und da kam dann auch, wo wir dann öfter gespielt haben und die Leute da ein bisschen mehr reinkommen sind und ein paar Schauspielerkollegen dann auch dabei saßen, so die ja, eigentlich könnte man so einen Podcast machen, weil wir haben da die Erfahrung, wir haben ein paar gute Stimmen und so weiter, probieren wir es einfach mal aus. Dann haben wir ein paar also eine Mischung aus erfahrenen Rollenspielern, die bereit sind und die sich trauen, und ein paar Theaterleuten und einem professionellen Voice Actor, die sich im Gegensatz trauen, halt das Rollenspiel auszuprobieren und das zu erlernen. Also viel Neuland für eigentlich jeden Beteiligten. Haben sich mal zusammengesetzt, 9 Leute summa summarum, wo ich fix davon überzeugt war, dass ein paar wahrscheinlich ausfallen werden. Ist bis jetzt nicht passiert, was schön ist, aber was heißt, ich habe halt als Spieler. Mhm. Und versuche mich darüber zu freuen hauptsächlich, und es gelingt auch. Wir probieren, wir spielen einfach einmal ein bisschen, und sobald wir uns gut fühlen, nehmen wir das dann auf und wir lassen uns Zeit. Haben das dann eine Zeit lang probiert, eben mal mit iPhones aufnehmen, einfach wild. Und waren dann so, ja, aber eigentlich, ja, es ist technisch nicht perfekt natürlich. Aber es ist schon cool, es jetzt einfach nicht auszustrahlen. Ja, auch Fahrt. Wisst ihr was? Machen wir einfach das von Anfang an, wo wir diese Geschichte angefangen haben. Senden wir es los und erlauben uns einfach besser zu werden, was alles betrifft, was das Spielen, was das Mastern, was die Organisation und eben auch die Technik betrifft. Und mittlerweile, jetzt kommt dann bald ein Recap vom Prolog, also so von Kapitel 0, weil wir komisch sind, raus. Das ist dann technisch schon ganz fein, finde ich. Und jetzt beginnt dann bald Kapitel 1, wo hoffentlich alle Schwierigkeiten von nein, draußen aufnehmen ist keine gute Idee, weil dann fährt einmal die Feuerwehr vorbei oder dann kommt mal ein plötzlicher Regenguss, sodass ich auch schon vieles erlebt, was Dinge betrifft, die Aufnahmen schwierig machen, ja, oder im Nachhinein schwierig zum Anhören machen. Haben wir alles durchlebt, aber mittlerweile haben wir die Technik beieinander und sind ganz zufrieden.
Ein kleiner Tipp, das Gemeinste, was da passieren kann, zum Mikrofontesten: Spielrunde vom Tisch und über Kopf einfach ein Mikro draufhängen, damit ich alles habe. Und ich habe 2 Störgeräusche drauf gehabt, die nicht von den Spielern reproduzierbar waren. Würfeln am Tisch, kein Thema. Reden, kein Thema. Klatschen, kein Thema. Sowas, kein Thema. Aber ich habe gehabt die ganze Zeit so und ein Klack. Klack. Das eine war die Uhr. Das schaltet dir das Hirn schon aus. So.
Ja.
Weil hört man, du musst das hinschauen, damit du es wahrnimmst. Das war relativ klar. Und das andere war ein Notebook. Und zwar, ich habe ein MacBook Air der ersten Generation gehabt und da trat der kleine Lüfter.
Der Lüfter.
Ganz wenig, aber den hörst du nicht.
Ja, die Frequenz.
Ja. Und das Mikro war natürlich Vollgas.
Ja. Ja, da haben wir auch einige Sachen rausgefunden, die man aus dem Raum verweisen muss, wenn man aufnimmt.
Ja.
Das kann man schon drauf, aber wir haben einen großen Spaß. Mhm. Es sind immer noch alle dabei, alle 8 Spieler. Wir kommen jetzt eben Kapitel 1, ungefähr so 30 Episodes, ungefähr eine Stunde existieren bereits. Die findet man überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, also ich bin stolz drauf, alle anderen sind happy und wir werden es weitermachen.
Das ist das Wichtigste.
Noch hören es nicht so viele Leute, aber vielleicht ändert sich das ja mit deiner Hilfe ein bisschen.
Hoffentlich, ja.
Also dich hören mehr Leute als uns, insofern ist das gut für uns.
Ich hoffe, dass sich das für beide Seiten nicht nur ändert, sondern gegenseitig Nutzen ist. Gibt es neben dem Podcast nur irgendwas, was wir irgendwas darauf hinweisen sollen?
Unsere Einsteigerrunden haben wir schon angeschnitten.
Wann sind die? Wie sind die?
Die sind etwa monatlich und normalerweise jeden ersten Samstag im Monat, aber nach terminlicher Möglichkeit auch. Also wir haben jetzt zum Beispiel Session 3, das ist die abschließende Session von einem Durchlauf, um 2 Wochen verschoben. Das passiert dann jetzt nächstes Wochenende, weil da eben Terminschwierigkeiten waren. Und wenn's dann mal mit 4 oder 5 Leuten anfängst und dann halt 2 Sessions spielen, dann willst du auch, dass alle beim Ende dabei sind halt, ja. Aber eben so ungefähr monatlich, also das heißt, etwa alle 3 Monate kann man da neu einsteigen. Und gibt's dann im Prinzip nach diesen 3 Sessions auch die Möglichkeit, dann es zu einer weiterlaufenden Kampagne dazuzustoßen. Die dann im Prinzip die Pandemonium-Kampagne, die wir da auch quartalsweise ungefähr weiterspielen auf den Festeln oder im Garten. Kostenpunkt ist 20 Euro pro Spieler pro Session. Und was man dafür bekommt, ist eben mich und den Marc als Mainmaster und Co-Master, wobei wir uns manchmal dann auch abwechseln. Ja, wir haben dann am Anfang ganz grundlegend mit Battlemaps und nur so Tokens, bunte Scheiben und Zetteln mit Hund Nummer 1, Hund Nummer 2 und so. Ja. Weil wir wollen ja das Hobby von Grund auf auch beibringen. Ja. Ja. In der Session 3 haben wir dann Geländebau mit einer großen Kirchenruine und Untoten, Modellen, Miniaturen, alles dabei halt. Weil auch das wollen wir herzeigen. Aber es ist uns zum Beispiel auch wichtig, den Spielern also jetzt nicht so zu kommen mit so, ihr braucht das alles, um ein D&D zu spielen. Ja. Weil man braucht eigentlich in Wirklichkeit fast gar nichts, um ein D&D zu spielen. Man braucht einen Zettel im Prinzip, wo der Name und wenn ich mit ein bisschen Informationen über den Charakter draufsteht. Dann kann man eigentlich schon loslegen mit Rollenspielen. Jetzt ganz so bare bones, basic sind wir da nicht im Rookie Rumble, aber wir schauen, dass wir halt einfach ein bisschen low-key, sag mal, einsteigen halt oder niederschwellig und dann ein bisschen stückelweise aufbauen, um halt zu zeigen, was so alles geht. Ne? Wir haben auch da jetzt schon sicher 3 oder 4 Mal gehört, dass die Leute dann von dem weggehend ihre eigenen Runden dann aufgezogen haben. Manche Leute kommen dezidiert, um das meistern zu lernen, weil sie sagen, ja, diese Rollenspiele, das hat mich immer schon interessiert und ich habe auch Ideen für eine Kampagne oder für eine Welt und ich hätte auch Freunde, die wollen spielen und so, aber ich weiß nicht, wie das geht und so. Und eins von meinen Angeboten ist da zum Beispiel auch, dass wenn du kommst und spielst 1-2 Sessions, ich teile dann nachher meine eigenen GM-Notes mit den Leuten, damit sie diesen Blick hinter die Kulissen auch kriegen. Ja. Ich plaudere dann auch gerne aus dem Nähkästchen halt, ja. Weil mehr Game Master braucht die Welt einfach. Ja. Und ich glaube, dass es oft in den Köpfen eine höhere Hemmschwelle gibt, als in Wirklichkeit dann eigentlich sein müsste. Ja.
Auf Englisch genauso oder rein Deutsch?
I can also run games in English. I'm pretty fluent. I've done it before. Ich war eine Zeit lang in der Spielbar bei RPG Vienna. Da war ich damals Gründungsmitglied sogar seinerzeit. Ja. Da haben wir wöchentlich gespielt auf Englisch, weil das war für der Aufhänger von diesem Verein.
Also für Expats ein bisschen.
Role-Playing Games in Englisch in Vienna. Viele Expats aus England, Amerika, Australien und so weiter waren da, aber auch Leute zum Beispiel aus Osteuropa oder anderen. Wir hatten Franzosen und Italiener und so weiter, die halt dann beruflich oder aus anderen Gründen in Wien waren. Zeitlang oder für immer, und gesagt haben, ja, Rollenspielen wäre leiwand, aber ich kann halt jetzt nicht Deutsch gut genug. Das war auch sehr, da war auch sehr viele bereichernde Erfahrungen dabei und von dem her kann ich es auch, wir können uns auch auf Englisch anbieten.
Ja, sehr gut.
Normalerweise ist es, man hört es eh halt ein bisschen Englisch. Ja, es kommt auch dadurch, dass die meisten Systeme ja auf Englisch halt vorliegen.
Oder wir sind zumindest auf Englisch kaufen.
Und bevor ich jetzt Armor Class und Hit Points und weiß ich nicht, Spell Level und so auf Deutsch übersetze, jedes Mal, das ist mir dann auch zu mühsam. Also so das, da haben wir einen Bildungsauftrag auch. Da können wir ein bisschen den Leuten das Englisch beibringen, wenn sie es nicht eh schon können.
Wir haben es ja auch so gelernt. Initial.
Ja, schon. Ja. Aber eine grundlegende Frage, wann jetzt wer mit seinen eigenen D&D 5e-Büchern kommt, der auf Deutsch hat, ist es dann vielleicht schwierig?
Gewöhnlich. Zauberer und Magier haben mich immer durcheinander, aber ansonsten ist nicht so schlimm. Die Zaubersprüche, weil sie dann auch anders angeordnet sind im Buch, aber wir haben tatsächlich schon Runden gespielt, wo wir das Spielerhandbuch und das Playershandbuch am selben Tisch gehabt haben.
Ja. Ja.
Und es funktioniert. Also es ist manchmal erzeugt ein bisschen Verwirrung, aber meistens ist es eh selbsterklärend.
Also man muss ich ein bisschen nachdenken. Kurz hagelt mich dann aus, wenn es ein Kältekegel, was soll denn ein Kältekegel? Also es ist ein Cone of Cold. Ja, okay. Also da aber grundsätzlich
Ja, finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Andererseits hätte man fast nichts anderes erwartet von Wien, weil ja da der englischsprachige Anteil sehr hoch ist.
Ja, mir kommt schon.
Zwecks der Internationalisierung, ja.
Es gibt Länder, wo irgendwie, ich glaube, das kommt einfach aus dem Schulsystem auch her, wo dann, wenn der Englischunterricht nicht so eine hohe Priorität einnimmt, weil bei uns ist ja schon eigentlich bemerkenswert, dass es seit dem Volksschulalter, du ja eigentlich durchgehend in jedem Schuljahr auch überhaupt Englischunterricht hast. Das ist ja bei uns wichtig. Ne?
Voll.
Dadurch tun wir uns da, glaube ich, als Österreicher und vielleicht speziell als Wiener halt auch leicht.
Ja, ich habe ein paar Wiener Kollegen in der Firma und das sind der Anteil der nicht deutschsprechenden, nicht muttersprachlichen, sondern deutschsprechenden ist in Wien sehr, sehr hoch im Vergleich zu Linz und Umgebung.
Das stimmt, ja. Also natürlich hat man mehr internationale Leute halt auch in Wien. Und also ich habe auch schon öfter gehört von jetzt Englisch-Native-Speakern, dass es auch so schwer ist, Deutsch zu sprechen, wenn du in Wien bist, weil die Wiener alle so gern damit angeben, dass eh alle Englisch können. Und dann reden immer alle Englisch mit dir und du redest deswegen nicht Deutsch und lernst das nicht.
Ich finde das Angeben recht spannend wäre.
Ja, ist ja so, da sind wir sich ehrlich.
Nein, sowieso.
ist, weil wir jetzt oft D&D erwähnt haben und quasi der Rookie Rumble ist D&D, der Podcast ist D&D, die Pandemonium-Kampagne ist D&D. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen so, als die machen die ganze Zeit nur D&D.
Das heißt, es gibt was anderes als wie D&D auch noch?
Es gibt einerseits was anderes, also eben vor allem
der das Alex nicht dafür
zuständig, dass der eben mal ein Alien oder ein Wesen oder irgendein Part bei der Apokalypse-Spiel halt auspackt. Ich bin da eher so, dass ich oft bei meinen Klassikern bleibe. Also ich meine, D&D war ich eigentlich lange ein Verweigerer, der es eigentlich gar nicht so wollte. Dann habe ich den Order of the Stick gelesen, of all things, falls das jemandem was sagt. Großartiger Webcomic über Dungeons and Dragons und habe beschlossen, okay, ich probiere es jetzt einmal aus. Damals war 3.5, es hat eine Zeit lang Spaß gemacht. Irgendwann ist mir, wo die Charaktere ein bisschen auf ein höheres Level kommen, sind die Rechnerei und das, okay, welche 17 Buff-Zauber hast du jetzt drauf? Okay, der hält 17 Runden, der hält noch 4 Runden. Du brauchst ja quasi ein paar Bürokraten und Schreiberlinge einfach dabei, die dir das tracken.
Also das, was man die DSA vorgehalten hat.
Und dann haben wir probiert, auf die 4. Edition rüber zu steigen. Das hat dann auch nicht so gut funktioniert. Und dann war ich so, okay, nein, gut, D&D, ich habe es probiert, ist nicht meins. Und das war dann eine Zeit lang so, bis dann halt irgendwann eh schon lang die 5. Edition gegeben hat und ich dann einmal halt ausprobiert habe und drauf gekommen bin, ah, cool, sie haben es repariert. Und man eigentlich, weil es eben ähnlich, was wir vorher bei The World of Darkness gesagt haben, es bleibt eigentlich aus dem Weg. Es drängt sich nicht die ganze Zeit rein und zwingt dich dazu, jetzt irgendwie damit zu interagieren, wenn man das nicht will. Also jetzt als Beispiel das Castle Bash Skull, wo eben die Dungeon-Tiles herkommen und es ist quasi ein Dungeon-Run mit narrativen Elementen dazwischen, aber das ist so ein bisschen, wie man sich's vorstellt. Man hat seine Heldenparty, man geht in den Dungeon rein und man sucht dann halt Raum für Raum und Kampf für Kampf durch. Während jetzt zum Beispiel der Podcast ist auch D&D, aber der ist sehr narrativ, weil was ich zum Beispiel gerne mache, ist, ich bin nie so warm geworden mit den PBTA-Systemen, aber ich nehme gerne Elemente davon. Ich finde zum Beispiel, ich habe das Apocalypse World gelesen und mir dachte, da sind sehr viele gescheite Dinge drin. Einfach so einzelne Elemente, einzelne Systeme, die man eigentlich in jedem Rollenspiel verwenden kann. Und was so ein bisschen bei mir ist, viele Leute regen sich auf über D&D oder meinen, das schränkt einen so sehr ein, es zwingt einen einen Spielstil auf, aber meiner Meinung nach kein Spiel kann dir irgendwas aufzwingen. Das sind Informationen, die in einem Buch stehen, verwende davon, was du möchtest und was dir nicht gefällt, lass es weg. Nimm Elemente aus einem anderen Spiel und baue sie da ein. Wenn du gerne hättest, könnte das eine nicht in D&D sein, nimm's mit.
Das ist ein bisschen schwierig.
Mitunter, ja.
Weil auf der einen Seite ist es so, das liebste D&D, was ich spiele, ist Dungeon World. Mhm. Also wenn ich entweder spiele DSA mit Einsteiger, mit dieser 1 Regeln und fertig, oder ich spiele Dungeon World. Mhm. Weil sich das am nächsten anfühlt wie D&D. Also ich habe jetzt schon mehrere Runden geleitet, wo ich gesagt habe, ich spiele kein D&D mehr, wir können Dungeon World spielen. Und sie waren davon mehr begeistert, als alles andere, was sie nachher gespielt gehabt haben. War faszinierend, ist so. Aber das Thema, was für mich schon ist, ist das, ist zwingt dir keinen Spielstil auf, das ist eine persönliche Meinung, aber es setzt optimalerweise voraus, wenn du das Ganze mit Miniaturen spielst, weil die Regeln, die Kampfregeln genau für das optimiert sind.
Natürlich, ja.
Wenn ich das vergleiche mit der World of Darkness oder irgendwas anderem, das ist so weit auseinander.
Ja, das stimmt. Es stimmt schon, das war auch beim Podcast eine gewisse Schwierigkeit, wo wir dann drauf gekommen sind, ja okay, wir haben alle möglichen Modelle und Gelände und Spielzubehör wie selbstgemachte Messstäbe und anderes Zeug. Das Problem ist, es sieht halt keiner. Und wenn man kennt das, sobald man dann halt aber mit Gelände spielt, sagt man, ich gehe da drüber. Und das ist natürlich, wenn du jetzt das nur hörst, ist es halt gescheiter, das ein bisschen anders zu handhaben. Das heißt, wir verwenden keine Props. Ich versuche nicht mal Übersichtskarten oder irgendwas quasi den Spielern zu zeichnen, sondern wirklich, es muss mit dem, was wir sagen, halbwegs verständlich sein, wie es gemeint ist. Sonst macht es ja keinen Sinn noch für einen Zuhörer am Schluss. Und das war eine interessante Übergangsphase, jetzt plötzlich D&D zu mastern, aber ohne Gelände, ohne Miniaturen. Natürlich muss man Abstriche machen, aber da hilft es dann eben, wenn man diese narrativen Systeme kennt und sich einfach denkt, ja okay, aber dann mache ich es halt, wie ich es in World of Darkness, also wie ich in PBTA halt handeln würde.
Auf jeden Fall.
Und da, wo es Sinn macht, quasi handle ich so, wie es D&D handeln würde, aber das kann man ein bisschen, gehört ein bisschen gewisse Erfahrung dazu natürlich, aber man kann eine Szene so und eine andere Szene so machen. Und wenn man da ein bisschen herumexperimentiert und sich halt einfach traut, es auszuprobieren und so notfalls fällt man auf die Schnauze, steht wieder auf und probiert es halt nochmal oder probiert halt was anderes oder kommt drauf, das probiert man nimmer. Aber es man kann mit dem Hobby alles machen, man hat unendliche Freiheit und das sollte man nie vergessen.
Ich glaube, der riesengroße Vorteil bei der Indie ist der, und das haben wir wieder bei der Internationalisierung, ich kann, egal wohin fahre, sofort mit Leuten connecten und kann auf demselben Niveau weiterspielen.
Ja.
Weil das System genau für das ausgerichtet ist.
Ich finde, es hat irgendwie zwei Seiten. Also es stimmt schon, es hat das D&D so einen Wiedererkennungswert und es, auch wenn ich jetzt nach Chicago ziehen würde oder nach Helsinki, ich finde man sicher eine Gruppe, mit der ich D&D spielen kann. Und das ist dann auch Lion Wildman Level 7 Dark Elf Rogue. Ja. Das ist etwas, was die Leute dann auch verstehen werden. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch dadurch irreführend, wenn man sagt, wir spielen eine D&D-Kampagne, magst mitmachen. Mhm. Und ich glaube, dass, was ich mit D&D-Kampagne meine, diese Person so versteht. Die Person hört aber, D&D-Kampagne, und denkt sich dabei vielleicht was komplett anderes. Ja, eben wie es dieses Spektrum gibt von mit Grid Maps oder halt mit gebauten Dungeon Tiles halt wirklich so sehr brettspielig, mag ich sagen, mit Miniaturen und Zollstäben halt zu spielen, bis hin zu Theater of the Mind auf der anderen Seite, wo es halt einfach alles nur im Kopf passierend hast.
Was? Ja, aber haben wir nicht das Thema auch so, gerade wenn man internationalisiert sieht, in Amerika habe ich das Gefühl, ist gerade D&D oder Rollenspiel eher sowas wie das klassische Mensch, ärgere dich nicht. Und ich habe das Gefühl, es wird eher so gelebt. Bissl, ja. Bei uns ist das andere Wahrnehmung, ein ganz anderes Leben und.
Das ist sicher kulturell ein Unterschied in der Wahrnehmung. Ja. Wobei ich sehe es aber auch zwischen Österreichern jetzt zum Beispiel einfach. Ja. Dass der sagt so, wir spielen D&D, ja geil, komme ich vorbei und dann nachher ist so, ja, und wie war dieses D&D? Das war irgendwas. Ich meine, es war schon D&D, aber das haben sie so gemacht und das haben sie ganz ignoriert. Und dafür war ihnen diese andere Sache wieder urwichtig, die wir nie machen. Und so. Also es hat einfach schon sehr viel Spielraum und das kann dann ein bisschen eine Geschichte sein. Natürlich gibt es dann Vokabeln dafür, dass man sagt, wir spielen halt D&D Rules Light oder narrativ focused oder sehr kampflastig oder so. Ja, zum Beispiel, meine Castle Bash Skull Kampagne ist halt angesagterweise 5th Edition ein Dungeon Crawl. Mhm. Ja, weil das halt ein Vokabel ist, wo man ein bisschen festmachen kann, was für eine Art Spielstil kann man da erwarten. Ne? Und dann können es theoretisch Spieler geben, die sagen, ja, so wie der Podcast vom Safe, da steht ja in den Kommentaren drunter, so kann Spuren von D&D enthalten. Und das finde ich ganz bezeichnend. Ja, weil das ist schon... Sie casten dann schon einen Fireball und sie bewegen sich in der Theorie 30 Fuß weit und so weiter. Ja. Aber das wird einerseits selten wirklich viel erwähnt. Es gibt diese Kämpfe und so, aber viel davon ist auch eigentlich mehr wie ein Serial-Drama anhören, wie ein Hörspiel eigentlich. Wo man, wenn man jetzt sagt, Dungeon Crawl klingt jetzt nicht nach diesem.
Ja. Das sind schon verschiedene Sachen. Ja, muss man ein bisschen differenzieren. Wobei dein Dungeon Crawl ja auch quasi narrative Elemente und dann quasi große Szenen Traumsequenzen und so weiter dabei hat, also ganz stur.
Wobei ich zugeben muss, da kommt viel vom Co-Master
auch. Ja, stimmt. Ja,
also wenn ich es allein gemastert hätte, wäre es wahrscheinlich noch ein reinblütigerer wirklich Dungeon Crawl halt geworden. Ja, oder da konntest du halt einfach aus seinen Input in der Planungsphase und so schon dazu gebracht. Ja. Also ich glaube, je größer ein Spiel ist, desto mehr muss man dann innerhalb von diesem Spiel ausdifferenzieren. Weil es ja auch bei World of Darkness, also klassisch bei Vampire, gibt es ja diesen Spielstil, der dann denunziert wird als Superheroes with Fangs, wenn man das schon mal gehört hat. Weil da quasi eigentlich gar nicht das Drama und die Tragik eines untoten Vampirs dann so wirklich auslebt. Die LARPer und so, das zum Beispiel viel machen, aber auch viele Pen and Paper Spieler. Sondern eher so, ich habe Celerity 3, Potence 4, ich wachs da rein, ja, wir bringen um diese Sabbat und dann nehmen wir ihren Treasure und dann bist eigentlich auch fast schon eher wie bei einem Dungeon Crawler.
Dann saufen wir es alle aus und Diabler reißen uns hoch und...
Genau, ja, oder du spielst dann wie die Avengers, nur halt du kannst nicht ins Sonnenlicht gehen, okay, ja, passt auch. Ja. Kann man ja machen, ja. Aber ist auch, weil Vampire halt groß ist. Ja. Ja. Deswegen muss man das differenzieren. Wenn du jetzt Indie-Games hernimmst, weil vorher die Frage war halt nicht alles ist D&D, ja, jetzt momentan habe ich mich gerade ein bisschen in die Mutant Year Zero Systeme verschaut, also da spezifisch Alien, gefällt mir sehr gut, weil Horror und Science Fiction da treffen sich zwei der objektiv besten Genres, die es gibt. Ja, das kann jetzt nicht so viel falsch sein. Und das andere ist Wesen, was diese nordisch-skandinavische Horror im 19. Jahrhundert angesiedelt ist. Das sind, wie viele von den Indie-Systemen, so, man sagt dann oft so laser-focused. Mhm. Ja, die wissen genau, was sie tun, welches Genre und wie die Mechaniken designt sind, um dieses Spielgefühl, dieses Spielerlebnis so zu erzeugen. Was in einem krassen Gegensatz steht zu dem, was oft gesagt wird, ist es, nimm D&D, weil D&D, you can do anything with it. Ja? Oder auch in DSA oder in World of Darkness kann man sagen, du kannst alles damit spielen. Wo ein Indie-Game wie Alien oder so sagt, so, ich will überhaupt nicht alles damit spielen. Mhm. Ich will Alien spielen. Will Alien. Aber das will ich richtig, richtig gut spielen. Ja? Das natürlich hat das dann einen enden wollenden Wiederspielwert, auch ein bisschen. Also du wirst jetzt vielleicht nicht 5 lange Campaigns mit dem Alien-System spielen, bevor du mal wieder Bock auf was anderes hast. Aber dafür muss man innerhalb von so einem eher schlanken, eng fokussierten System auch gar nicht so viel differenzieren. Wenn jemand sagt, er macht mal einen Alien-One-Shot, weiß ich ziemlich genau, worauf ich mich einstellen kann. Also da ist und dann befürchte ich wenig Überraschungspotenzial.
Die einzige Thematik, die da ist, ist der One-Shot basierend auf dem Einsteiger-Set, also dem Einsteiger-Regelset. Mhm. Oder ist es basierend auf dem Original-Regelbuch? Weil nämlich die Regelungen für den Stresswürfel noch eine extra Zeile haben im richtigen Regelbuch.
Ach so.
Also wenn man das Einsteigersystem macht, ist es nur, ja, dann hat man halt Stress und dann hat man ein bisschen einen Effekt und das war's so. Aber es gibt dann so eine extra Zeile dann noch so nach dem Motto, ja, wenn du jetzt das hast, dann ist der neben dir hat auch einen Stresswürfel zusätzlich. Das heißt, es kann sein, dass wenn 4 beieinander stehen und einer verkackt, alle drunter leiden, kurzfristig.
Ja.
Und das ist was du im Einsteiger-Set nicht hast.
Interessanterweise, ich habe das Starter-Set nicht mehr zugelegt, aber ich habe einfach gleich das Notebook gekauft damals. Ist ein Detail, über das man sich aber auch durchaus erschließen kann. Ja? Mhm. Wenn die Spieler also das halt wirklich gelesen haben und das, diese Erwartungen kann da ja auch zum Beispiel klassisch in D&D passieren.
Ich habe vorher gesehen, in Innsbruck.
Jetzt muss ich eine Opportunity-Attack kriegen und der GM dann sagt, nein, mit dem spielen wir nicht.
Ja. Genau. Aber ja, also diese Feinheiten für die Regelmechaniken, es ist mir das erst einmal so richtig untergekommen, dass das da anders sein kann. Ja. Oder halt nicht in dem Umfang sich selbst bei so einer Random-Tabelle auswirken kann.
Das ist natürlich anders. Aber ich würde sagen, das sind dann trotzdem Feinheiten im Vergleich. Ja. Das Größere, was da bei Alien halt zum Beispiel passieren kann, ist, ich habe zum Beispiel ein Einsteiger-Szenario auch, das ist eigentlich Alien-agnostisch. Also ich verwende das System von Alien, sage aber den Leuten auch gleich dazu, rechnet nicht damit, dass unbedingt ein Xenomorph vorkommt. Ja. Stellt euch eher vor, es könnte jetzt auch eher so sein wie Blade Runner oder The Expanse. Quasi. Es ist so hard-ish Sci-Fi. Wer weiß, ob Aliens auftauchen. Ja, weil das System gibt das ja auch her. Ja. Wenn ich das jetzt nicht dazu sage und jemand kommt und sagt so, es heißt Alien, es kann ja die Ripley spielen mit dem Flammenwerfer und das Viech umbringen. Ja. Findest die Eier mal und da kommt dann so ein Beißtech ins Gesicht. Und dann passiert das aber nicht, dann geht er vielleicht enttäuscht heim und sagt, jetzt habe ich 5 Stunden gewartet auf das Alien, das ist aber nicht gekommen, was haben wir denn falsch gemacht? Ja. Also das kann der halt
zum Beispiel. Man muss schauen, dass wir ein bisschen halt miteinander kommunizieren in einer Runde, was wollen wir da eigentlich tun, wenn wir uns jetzt zusammensetzen, was für eine Art von Spiel wollen wir spielen.
Sollte ja der Inhalt einer jeden Absprache sein.
Ja, weil sonst ist Konflikt vorprogrammiert oder sonst ist halt irgendwer traurig und das kann man dann auch nicht brauchen. Dann, also das ist immer wichtig, dass man im Vorhinein ein bisschen klärt, okay, darum geht's, das ist der Stil, das ist jetzt eher kampflastig oder das ist jetzt überhaupt nicht kämpft, da wird überhaupt nicht gewürfelt oder sonst irgendwas. Also man kann eben alles machen, solange jeder mit dabei ist, solange man sich's ausmacht.
Das sind aber auch Sachen, die wir als Gruppe erst gelernt haben. Mhm. Also, dass zum Beispiel einen Pitch oder eine Session Zero, das ist ja ein Konzept, das sich jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr verbreitet, da auch Monte Cook Games diesen Consent in Gaming Ding aufgepickt haben und so. Aber ich kann mich noch erinnern, wo der Geist für seine Vampire-Campaign das allererste Mal quasi so wie einen Pitch uns gegeben hat, mit so einem, da, auf das und das könnt ihr quasi, baut euch diese Art von Charakteren und implizit dann könnt ihr euch einstellen auf diese Art von Gameplay, wo früher war es ja oft so, baut euch Charaktere, wir spielen Shadowrun, baut euch Charaktere, ja? Oder wir spielen weil das hat bei dir sehr gut funktioniert bei der Match-Campaign. Mhm. Du hast gesagt, wir spielen Match, baut euch Charaktere in oder um Chicago, basically. Mhm. Weil es cool funktioniert. Der Kai hat aber damals bei Vampire gesagt, pass auf, jeder von euch baut sich zwei Charaktere. Ja, weil es werden nämlich zwei Gruppen parallel spielen. Mhm. Die einen sind erfolgsgewöhnte Macher und Gewinner, ja, und sind in ihrer ausgewählten Profession on top, mhm, und werden dann Vampires werden. Ja. Die anderen sind Verlierer, sind gescheiterte, gebrochene, hoffnungslose Existenzen. Könnt ihr euch im Detail aussuchen, wie? Aber da, diese zwei Arten von Charakteren baut ihr euch. Ja. Und wir waren so, okay, cool. Und auf einmal hast du die Urahnung, worauf es rausläuft. Und es ist nicht geht, so, ja, baust du halt irgendeinen Human, es wird nachher ein Vampire-Spiel werden. Ja. Ja. Das ist, natürlich hat er trotzdem Raum für Überraschungen und für Plot-Twists und alles. Wir wussten nicht, was für ein Clan werden wir sein oder sonstige Sachen. Ja. Wir wussten auch gar nicht, ob beide Gruppen wirklich zu Vampiren werden
überhaupt. Vielleicht nur Ghule, ja, oder sind die anderen, mhm, sind die einen vielleicht überhaupt nur Opferlämmer und nach der zweiten Session sind die alle tot. Und man wusste es, genau, nicht, und man, genau, hatte schon sehr viel Freiheit, das zu gestalten. Aber so ein bisschen eine Ahnung sein, okay, in welche Richtung will das, in welche Richtung kann man das spielen? Und das ist durchaus eine Technik, die man verwenden kann, eben beim anderen, was, baut euch irgendwelche Charakter, ich halte mich mal zurück mit der Story, bis ich die Charakter habe, und dann, wenn ich die Figuren kenne, dann baue ich die ganze Geschichte um diese Figuren herum. Und eben, möglich ist eigentlich alles.
Das hat halt super für Character-driven Storytelling in dem Sinn halt funktioniert. Ja. Ich finde halt, diese Pitch-Geschichte ist vor allem, wenn man dann mit Fremden spielt. Ja, also zum Beispiel jetzt für die Con haben wir ja für das Online-Tool, ja, sollte man ja ein Bild reinstellen und so eine kurze Beschreibung, 1 bis 3 Sätze. Ne. Warum? Ja klar, weil es kommt irgendjemand und sagt, was kann ich denn da spielen, und will sich irgendwas durchlesen. Um grob auch nur einschätzen zu können, interessiert mich das. Ja. Und
ja. Ist aber, glaube ich, generell so, also gerade bei die, was ist, wie es für die Alien One-Shots ist, beziehungsweise für die vorgegebenen Charaktere, eine kurze Szene, also Beschreibung des Charakters, ist heutzutage ja nicht nur State of the Art, sondern einfach nur Standard. Mhm. Wenn ich mir das erinnert vor 30 Jahren, ich sage jetzt nur Traveler, ja, dann habe ich einen Startblock gehabt und das war's.
Ein paar Zahlen, ja, ein paar Worte und fertig.
Ein paar Zahlen, eine Begrifflichkeit, was, mhm, der tut und fertig. Mhm. Aber nicht, wie so sein Werdegang ist oder was seine Motivationen sein können. Und auf der anderen Seite war der Punkt, also gerade mit PBTA, das Thema mit, was er eigentlich angefangen hat in meiner Wahrnehmung, nicht mit PBTA, sondern mit Beyond the Wall, eben diese Bande knüpfen mit den anderen Spielern am, mhm, Tisch. Mhm. Dass man eben nicht anfängt mit, ha, ich bin ein Zauberer, und der andere, ja, you seem trustworthy, geh mit und passt schon, hat den, ja, nächsten Ding nieder, sondern einfach, dass die Charaktere schon Vorgeschichte haben und sich die Spieler das nicht irgendwie ausdenken müssen, muss dann eh nicht oft der Chor sein, mhm, weil jeder andere Vorstellung hat, sondern einfach, okay, ich habe deinen Satz, den erfülle ich, da schreibe ich den dazu, und ich habe trotzdem, ja, meine Freiheit, das umzusetzen in alle Richtungen.
Also ich glaube, solche Systeme sind vor allem essentiell für One-Shots oder für kurze Kampagnen, auch wenn man mit Anfängern arbeitet. Wir haben lustigerweise gestern ein bisschen drüber geredet, wo wir gemeint haben, zum Beispiel D&D macht das gar nicht, dass du die Spieler ein bisschen miteinander verknüpfst von Anfang. Mhm. Aber, mhm, es ist halt auch ausgelegt, dass du von Level 1 bis Level 20 die ewige epische Kampagne spielst, und da muss das nicht unbedingt von Anfang sein. Also wenn du lang genug Zeit hast, kann sich das auch entwickeln über die Zeit und später dazu kommen, aber gerade je kürzer etwas ist oder je konkreter etwas ist, desto mehr brauchst du irgendwelche Mechanismen, die Leute ins Spiel ein bisschen reinbringen. Ich meine, natürlich, wenn du lauter super erfahrene Leute, die gerne roleplayen und da gerne ihren Charakter ausspielen, reichen auch ein paar Castzetteln, wo bei jedem ein Wort draufsteht und die machen das, aber kann man nicht von jedem erwarten, ist auch jetzt nicht jeder gleich mit Improvisation, manche brauchen ein bisschen die Vorbereitung und was zum Festhalten.
Aber zum Beispiel, lustigerweise, wenn wir eben gesagt haben, ja, D&D macht das ja gar nicht. Ja, du hast ja diese Bonds, Flaws, Ideas und so weiter. Das ist eigentlich alles auf den eigenen Charakter konzentriert. Und die Beziehung zwischen den Spielercharakteren entsteht dann erst im Spiel, während Dungeon World zum Beispiel macht das mit den Bonds. Das ist dasselbe Vokabel, aber da bezieht sich auf die Beziehungen zwischen den Charakteren. Und zwar mit sehr einfachen, archetypischen Satzeln wie XY hat mir das Leben gerettet und die Schule, irgendwas, ja. Oder sie ist weiß ich nicht, unvertrauenswürdig und man muss ein Auge auf sie haben oder so. Ne?
Paladin hat jemanden, den er beschützen will, jemanden, dem er misstraut und was halt ein Paladin so für Beziehungen zu anderen Figuren halt.
Oder jemand hat ein dunkles Geheimnis.
Das ist natürlich auch immer schön.
Ja. Das zum Beispiel, genau. Und ich finde, das macht halt dann schon, das kurbelt halt das Rollenspiel nach. Mhm. Ja? Weil ich war zum Beispiel auch in dieser Online-D&D-Runde, wo wir gespielt haben, ne? Da war es, haben wir zweiwöchentlich gespielt und am Anfang war es halt ein bisschen neu zum Reinkommen. Ich habe auch manche der anderen Spieler jetzt gar nicht gut kannt und war mit meinem eigenen Charakter dann teilweise noch nicht so ganz warm. Ne? Also ich habe eigentlich einen menschlichen Zauberer gespielt. Das ist ein bisschen, ja, was die. Wir spielen denn jetzt, ja? Mhm. Und dann schaust halt schon auf diese Bonds und Ideals und dann bist du so, okay, was will ich eigentlich und was hindert mich und was habe ich für Eigenheiten? Und dann so, irgendeins von denen ist fast immer griffig. Mhm. Und dann spiele ich halt das und von Dungeon World bis Apocalypse World hat das ja auch mit der History zwischen den Players. Aber auch Alien hat das mit dieser Buddy und Rival Geschichte zwar recht reduziert, aber auch zum Vergleich Invasion. Hast du auch Relationships zu jedem der anderen Characters und die werden pro Archetyp, gibt's Vorschläge, wie die ausschauen.
Es ist eine Erschaffung dabei, es hat jetzt nicht unbedingt überall Auswirkungen aufs Spiel, aber muss es, finde ich, auch nicht. Aber so als initialer Haken einfach von, dass du zu jedem ein bisschen eine Art und Weise hast, wie du es angehst, wie du spielst, wie du zu der Person stehst. Da mache ich bei Wesen zum Beispiel auch, dass das so schön asymmetrisch ist teilweise. Also, dass es asymmetrisch sein kann, muss nicht, aber kann. Dass der eine den einen anderen urliebt und der andere will ihn aber eigentlich nur ausnutzen und ich meine, das schreibt sich von allein.
Ja.
Wir hatten gestern zum Beispiel einen Offizier und einen Vagabunden in der Gruppe und der Offizier hat halt natürlich irgendwie so eine Relationship vorschlagen mit so, dich will ich beschützen um jeden Preis halt, ne? Und dann hat er gesagt, ja, dieser Bauer, ja, und der ist ein Herumtreiber, aber jetzt haben wir den in die Gruppe adoptiert, ja, in unseren Orden auch irgendwie, also jetzt muss ich ihn schon beschützen und irgendwie um jeden Preis. Und der Vagabund hat ein vorgeschlagenes Relationship namens vorgetäuschte Dankbarkeit. Perfekt. Ja, hat natürlich gehört, perfekt. Dieses. Das war großartig. Die haben das halt natürlich, du weißt als Spieler, sofort, wie du das verwendest.
Ja, voll super.
Also ja, modernere Systeme nehmen einem da vor allem extrem viel Arbeit ab teilweise, weil, wie ich vorher gesagt habe, man kann das grundsätzlich in jedem System ein bisschen mitnehmen, aber man muss es dann halt auch immer selber machen oder die von den Spielern halt voraussetzen oder die irgendwie dazu bewegen, es zu machen. Und natürlich ist es praktisch, wenn dir da das System einfach schon ein bisschen was vorgibt. Eben gerade für unerfahrenere Leute oder für One-Shots oder eben so ein Convention-Play oder sowas.
Ja, man, es ist ja schwierig, genau so wie wir heute schon gesprochen haben, die Systeme vor 20, 30 Jahren haben einfach das vorgelebt im Sinne von, du triffst dich eigentlich in dem Social Hub und das wird's was.
Ja.
Fertig. Es hat nichts anderes gegeben. Dann wollte man weg vom Wirtshaus und ist dann wieder zum Wirtshaus gekommen. Das ist das ewige, wo trifft man sich sonst außer beim Wirtshaus?
Das ist auch das, was D&D dann irgendwann diesen Ruf verliehen hat, wo man sagt, D&D-Charaktere sind halt Functional Sociopaths, quasi funktionale Soziopathen. Mörder-Hobos. Weil es ist halt dieser Fokus auf die Mission, da bist du im Prinzip einfach ein SWAT-Team, ein mittelalterliches, die da einkrochen, alles umbringen und was auch immer sie suchen, dann rauszahlen.
Alles und rauszahlen, was sie in die Finger kriegen.
Und dann wieder in die Taverne zurückgehen und sagen, was ist das nächste Quest? Und dazwischen passiert sehr wenig Menschliches oder Elfisches. Zwergisches halt quasi irgendwo sagst, warum eigentlich? Mhm. Ja. Das war aber in dem Zeitgeist halt natürlich irgendwie es kam aus einer anderen Kultur halt. Ja. Und ich mag es zum Beispiel sehr gerne, dass bei diesen Year Zero Sachen, ja, oder auch bei den Apocalypse Sachen ist es oft so, die Hälfte, Character Sheets sind oft mal nur eine Seite, das ist erfrischend. Und oft ist 50% von dem Story-Zeug, wie Motivation, dunkles Geheimnis, Beziehungen zu anderen Charakteren, andere so Persönlichkeitseigenschaften oder so. Und die anderen 50% sind nur so Attribute, Skills und was für Equipment hast du überhaupt dabei? Und dann ist irgendwo noch sein Wound-Track oder so, ja, vielleicht. Also ich finde das total leibend halt, ja, weil das, wie ein Character-Sheet gebaut ist, zieht die Aufmerksamkeit des Spielers in eine Richtung. Das kann man, da bin ich wieder bei der Forge-Geschichte, System Matters, ja. Da kann man mir noch so oft sagen, du kannst mit D&D alles spielen. Wenn ich mir Seite 1 von diesem Charaktersheet anschaue, sind das 80% Kampfregeln. Ja, weil ich habe 3 verschiedene Armor-Classes damals in 3.5 gehabt, oder waren es 4, ich weiß gar nicht. Ja. Und es gab ein Castle für Skills, so rechts unten. Und ansonsten war alles nur, Waffen, Zauber, Rüstung, noch mehr Waffen.
Es hat auch den Grund, den hat irgendwann mal gegeben. Was heißt nicht, entweder du spielst Kampf, Taktik, spielst D&D, oder du machst alles andere, dann spielst du DSA.
Ja, das stimmt, ja, weil DSA kommt auch einfach ganz anders so daher.
Ja. DSA verkauft sich auch einfach, wenn du ein DSA-Buch in die Hand nimmst. Ja, kann es da passieren, dass da irgendwelche Stats von irgendwas drin sind, aber meistens liest sich das eigentlich eher wie ein Reiseführer oder wie ein Erfahrungsbericht von irgendeiner Expedition, wie ein PM oder sowas. Also ich liebe es einfach immer wieder, das Land des schwarzen Auges, Enzyklopädie und so diese Sachen einfach durchzublättern, weil es einfach schön ist, dorthin zurückzukehren. Und das hat D&D eigentlich fast nicht. Da gibt's ja kaum jetzt ein Buch, wo es nicht um Regeln gibt, wo nicht eine neue Klasse drinnen ist, aber neue Zauber, aber neue Monster. Das heißt, es ist schon immer der Fokus auf Dungeon Exploration, auf Kämpfen, auf diesem heroischen Fantasy. Und DSA hat halt einfach einen anderen Zugang. Das ist halt von Historiker-Nerds geschrieben und das merkt man halt auch in allen Poren, also vor allem in den alten Editionen.
Aber ich muss sagen, es ist trotzdem faszinierend, also gerade bei Pathfinder, wie viel man extra Regeln für extra Klassen, extra Rassen, keine Ahnung, was es jetzt machen kann. Mhm. Nicht nur, dass man die verkaufen kann, also sprich wirklich an den Mann bringt, sondern wie viel Laufmeter man mit Regeln machen kann, obwohl das Konstrukt eh so regelarm ist.
Ja.
Also aus kaufmännischer Sicht ein Traum.
Es ist ein guter Scam. Oder es ist, wie soll man sagen, man pusht die Leute halt, man rät ihnen auch ein bisschen ein, dass sie es brauchen. Also weiß ich zum Beispiel bei D&D, ich bin so Core Rules. Mhm. Die 15 Feeds, die im Players Handbook stehen, die reichen. Weil, sind wir sich ehrlich, sobald man das nächste Supplement nimmst, kannst du eigentlich alle Zauber aus dem alten einfach mal weghauen, weil der Power Creep einfach so immens ist, dass dann eh jeder nur die neuen Zauber haben will. Und man braucht es nicht. Man kann aus diesen Grundsachen, aus diesen Grundbausteinen alles machen, was man will. Mhm. Da bin ich zum Beispiel da eher ein Hardliner, dass ich sage, nein, lasst mich in Ruhe mit irgendwelchen Unearthed Arcana und irgendwelchen Unapproachable East. Also 3.5 war ja da wirklich eine Katastrophe. Da hat es ja 7000 Bücher gegeben und in jedem waren Feeds drinnen und Zaubersprüche. Und jetzt sehe ich so, nein, die Grundregeln reichen, das Spiel ist komplex genug, es hat genug Optionen für Level 1 bis Level 20 und genug Kampagnen. Lasst mich in Ruhe mit den ganzen Zusatzbüchern. Aber da bin ich ein bisschen eigen.
Wann ihr jetzt wen was auf den Weg geben wollt, der sagt, okay, interessiere mich dafür, fürs Hobby noch keinen Kontext gefunden oder außer eigentlich einen Podcast, irgendwelche YouTube-Videos, was im Normalfall jetzt oder Gag immer nicht ist. Was sind so zwei, drei Tipps, was derjenigen Person auf den Weg geben würdet?
Kommt auf unsere Webseite www.einmalleiwand.at. Schaut auf unserem Discord-Server vorbei, Pandemonium, findet man den Link auch auf der Webseite. Abgesehen davon, ja, probiert es einfach einmal. Wenn ihr noch überhaupt nie gespielt habt, ja, sucht euch irgendein einfaches Regelwerk oder ein kompliziertes Regelwerk, tut es euch nichts an. Denkt euch eine kleine Story aus und probiert es einfach. Traut es euch. Und sonst mein Go-To-Tipp für die erfahreneren Leute ist, wenn du immer nur masterst, spiel einmal. Und wenn du immer nur Spieler bist, spring über deinen Schatten und master einmal was. Das ist extrem wichtig, ja, für die Qualität, für alle Beteiligten, ja, dass man ein bisschen ein Gefühl hat, wie es auf der anderen Seite dieses Sichtschirms zugeht. Das kann man gar nicht zu viel betonen, finde ich.
Was ich noch dazu nehmen würde, ist quasi das Prinzip fail faster. Man ist nie fertig. Die Kampagne ist nie fertig. Die Session ist nie fertig. Du wirst immer noch nicht wissen, wie der Hund vom Hauptmann der Stadtwache heißt, wenn dich die Spieler spontan danach fragen. Oder was im dritten Fenster von links von diesem Gebäude. Du kannst eh nicht alles wissen. Du kannst nicht alles vorbereiten. Gut, außer ich spiele in so einem, es ist quasi ein Kammerspiel, dann vielleicht schon. Aber selbst dann werden die Spieler irgendwas wieder ihnen einfallen, was du nicht voraussiehst. Und ich höre so oft von, ich muss jetzt noch das fertig bauen oder ich muss noch meine Kampagne, aber ich habe noch erst 3 Städte, aber ich brauche 5. Nein, nimm was, spiel, fang an, fall auf die Schnauze, steh wieder auf, sammel dich auf, probier's nochmal, probier's anders. Aber nicht ewig vorbereiten, nicht ewig herumzuzeln, sondern einfach mal sich hinsetzen mit ein paar Freunden oder auch ein paar Fremden, wie man halt die Gelegenheit hat, und einfach ausprobieren. Du hast unendliche Freiheit, probier's aus, nimm irgendein Birkel, eins, das klein und schlank ausschaut, nimm irgendwelche Quick-Start-Rules, probier einfach aus. Und auf der anderen Seite, fang früh an, aber hör auch früh auf, wenn es dir auf die Nerven geht. Wenn du jetzt wisst, eigentlich freut es mich nicht, aber jetzt sind die 3 Sessions, die ich mir vorgenommen habe, die master ich jetzt schon noch fertig. Nein, wenn du keinen Spaß daran hast, brich es ab, zerstör die Kampagne, zerstör die Welt, bring alle Charaktere um oder sag einfach, Leute, es freut mich nicht mehr, spielen wir was anderes. Aber zwing dich nicht dazu, mitunter jahrelang irgendwas zu machen. Eigentlich für ein Hobby, das dir eigentlich keinen Spaß macht und du würdest eigentlich viel lieber jetzt Shadowrun ausprobieren, aber du hast gesagt, du machst deine Level 1 bis Level 20 Kampagne, also Shadowrun ist dann so in 8 Jahren. Nein. Wenn du Shadowrun machst, dann willst du Master Shadowrun.
Das sind sehr gute Schlussworte, weil ich sagen muss, sie beinhalten sehr, sehr viele Frauen drinnen und sehr, sehr viel nicht nur für Anfänger. Danke auf alle Fälle fürs Interview.
Danke dir.
Danke.
Und wir werden uns jetzt wieder ins Getümmel werfen. Wir haben noch ein paar Stunden, bis das die Veranstaltung
ist. Das ist ja Con, das habe ich jetzt fast vergessen.
Ja, wir sind ja auf einer Con, ja.
Stimmt, ich mache ja jetzt in einer Stunde.
Stimmt, ich habe einen Stand zum Betreuen. Wir haben zum Glück genug Leute.
Ja, danke.
Danke für das Gespräch. War eine große Freude. Sehr cool, sehr gemütlich. Gerne jederzeit wieder.